Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung der Sendschreiben und hören aus dem zweiten Kapitel der Offenbarung des Johannes die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Pergamon, das heutige Bergama an der Westküste der Türkei, nahm eine bedeutende Stellung im Altertum ein. Bereits seit 282 vor Christus war Pergamon Hauptstadt des Seleukidenreiches, das König Attalos III. Vor seinem Tode Rom vermachte. Rom bildete daraus 131 vor Christus die römische Provinz Asia mit der Hauptstadt Pergamon. Pergamon wurde in einer fruchtbaren Ebene auf einem 300 Meter hohen Hügel erbaut, ungefähr 30 Kilometer von der Ägäisküste entfernt. Pergamon war ein berühmtes Kulturzentrum. Es gab dort eine Bibliothek mit nicht weniger als 200.000 Pergamentrollen. Es gab in der Antike nur eine Bibliothek, die umfangreicher war, und das war die von Alexandrien. Pergamon war ein Zentrum der vier wichtigen heidnischen Kulte der damaligen Zeit, Zeus, Athene, Dionysos und Asklepios wurden dort verehrt. Und in diesem heidnischen Umfeld hatte Gemeinde Jesu sich zu bewähren. Wobei der sogenannte Kaiserkult eine besondere Gefahr für die Gemeinde darstellte. Pergamon war der Mittelpunkt des Kaiserkultes in der Provinz Asia. Dort war im Jahre 29 vor Christus zuerst ein Tempel zu Ehren des Kaisers errichtet worden. Der Kaiserkult war das Band, von dem die einzelnen Glieder des riesigen römischen Reiches umschlossen wurden. Es war weniger ein religiöses Band als vielmehr ein politisches. Im Grunde genommen war es Rom völlig egal, welchen Gott man verehrte. Man praktizierte also eine enorme Toleranz, wenn es darum ging, wer nun welchen Götzen verehrte und anbetete. Also es ging Rom nicht darum, Menschen auf eine ganz bestimmte Religion festzulegen. Aber es gab eines, was von allen Bürgern, von allen Untertanen des Römischen Reiches erwartet wurde. Und das war absolute Loyalität dem Kaiser gegenüber. Und so wurde schließlich gesetzlich bestimmt, dass alle römischen Bürger jährlich einmal zum Kaisertempel gingen, um dort zu Ehren des Kaisers eine Prise Weihrauch zu verbrennen und zu sagen und zu bekennen, der Kaiser ist der Herr. Und darauf erhielten die Bürger eine schriftliche Bestätigung darüber, dass sie dem Kaiserkult Genüge getan hatten. Die einzigen, die von dieser Verpflichtung ausgenommen waren, waren die Juden. Die Christen waren an sich sehr gute Staatsbürger. Und das sollten auch wir sein in unserer Zeit. Wir lesen, dass sowohl Paulus als auch Petrus die Christen dazu ermahnen, sich der Obrigkeit unterzuordnen, nicht zu rebellieren, sondern das zu tun, was das Gesetz des Staates verlangt. Und darin sind Christen in der Regel ein gutes Vorbild. Aber das Ganze hat eben auch seine Grenze. Das Bekenntnis eines jeden Christen lautet: Jesus Christus ist der Herr. Das war eben das Bekenntnis auch damals der ersten Christen. Und da war für sie gewissensmäßig die Grenze gezogen. Sie konnten also dem Kaiser keine göttliche Verehrung entgegenbringen und sie konnten dieses Bekenntnis eben auch nicht über ihre Lippen bringen. Der Kaiser ist der Herr. Nein, Jesus ist der Herr. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und denen, die dem Herodes anhingen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber wenn es um göttliche Verehrung geht, da sind dem einzelnen Christen innerlich, gewissensmäßig Grenzen gegeben, die er einfach nicht überschreiten kann und nicht überschreiten darf. Da gibt er Gott ganz allein die Ehre. Und das brachte natürlich die Christen in der damaligen Zeit in eine große Gefahr hinein. Sie wurden ständig mit dem Tode bedroht. Sie galten als Staatsfeinde und dann gab es darüber hinaus noch viele Dinge, die ihnen angehängt wurden. Zu Unrecht. Verleumdungen also. In einer ähnlichen Lage befinden sich in unserer Zeit unsere nordkoreanischen Glaubensgeschwister, die sich weigern, dem Diktator göttliche Verehrung zuteilwerden zu lassen. Und auch wir selbst hier im Westen spüren, wie wir mit bestimmten Gesetzen unseres Staates in Konflikt geraten, weil wir gewissensmäßig an Gottes Wort gebunden sind. Wir denken an die Abtreibungsfrage. Und es gibt manche Dinge, die sich so entwickeln, dass wir sagen müssen, wird der Zeitpunkt auch für uns kommen, da wir verfolgt werden, vom Staat her verfolgt werden, weil wir festhalten an bestimmten Wahrheiten der Heiligen Schrift. Ich denke, wir sind nahe dran, wenn der Herr nicht noch Gnade gibt, einen gewissen Aufschub schenkt in unserer Zeit, dann wird es sehr, sehr eng, auch für uns hier im Westen. Das müssen wir einfach so sehen. Das ist ganz nüchtern die Zeitlage, in der wir uns befinden. Das sind wir nicht gewohnt. Was wir gewohnt sind, ist der Schutz von Seiten des Staates, ist ein Staat, der sich an gewisse christliche Ordnungen gehalten hat in der Vergangenheit, von daher vom christlichen Gedankengut geprägt war, und da ließ es sich als Christ in diesem Staat gut leben. Jetzt sieht die Sache inzwischen schon ein wenig anders aus. Und es scheint sich mehr und mehr in dieser Richtung zu entwickeln, dass es auch für Gemeinde Jesu hier im Westen immer schwieriger wird, den Glauben zu bezeugen und sich auf den Boden der Wahrheit zu stellen und auch dabei zu bleiben. Der Herr weiß um diese bedrohliche Situation seiner Gemeinde. Und darum stellt er sich hier der Gemeinde zu Pergamon vor mit den Worten, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Das heißt, letztlich hat der Herr und nicht die römische Obrigkeit oder irgendeine Obrigkeit in dieser Welt das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Das ist eine ganz, ganz tröstliche Tatsache für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten gewesen. Dass uns niemand das Leben nehmen kann, es sei denn, Gott selbst hat es so bestimmt. Wir denken an die Worte, die der Herr Jesus Christus an Pilatus gerichtet hat: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre, also von meinem Vater im Himmel gegeben wäre. Alles lief nach dem Willen des himmlischen Vaters. Eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir immer wieder und immer wieder zu verinnerlichen haben und die ein großer Trost ist für uns. Wir sind unantastbar für den Feind. Es sei denn, Gott gestattet es ihm nach seinem ewigen Heilsratschluss. Wir denken an Hiob. Hiob ist ja das Beispiel dafür. Und der Herr Jesus war ebenfalls unantastbar für den Feind im Blick auf sein leibliches Leben, unantastbar, so lange, bis der Augenblick Gottes, der Kairos Gottes kam und er nach dem Willen Gottes sein Leben für uns gelassen hat. Niemand nimmt es von mir, sagt er, sondern ich gebe es von mir selber. Er ist der Herr, auch in dieser Situation, als die Juden ihn durch die römische Obrigkeit ans Kreuz schlagen ließen. Vorher konnte ihn niemand antasten. Man wollte ihn umbringen, aber man vermochte es nicht. Und so ist es auch mit uns. Und so geht es unseren Geschwistern in aller Welt. Wir wissen uns also unter dem persönlichen Schutz unseres Gottes. Die Gemeinde zu Pergamon war ihrem Herrn treu geblieben, obwohl inzwischen Märtyrerblut geflossen war. Das hatte sie also nicht davon abgeschreckt, den Weg der Nachfolge Jesu weiterzugehen. Im Gegenteil, sie blieben dem Herrn treu. Es heißt hier: Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Das ist also der Thron des Satans, das bezieht sich auf den Kaiserkult. Und es gab einen Märtyrer namens Antipas, ein treuer Zeuge, da steckt das Wort Märtyrer da drin in dem Wort Zeuge, im Griechischen. Und die Gemeinde war dem Herrn treu geblieben, sie hatte festgehalten am Namen Jesus, an diesem Bekenntnis, Jesus ist der Herr, und hatte den Glauben an ihn nicht verleugnet. Eine wunderbare Sache, die der Herr hier lobend herausstellt. Sie hatte also unter schwierigsten Bedingungen ausgeharrt. Wenn es hier heißt, ich weiß, wo du wohnst, da ist es interessant zu beobachten, dass der Heilige Geist hier ein Wort gebraucht, hier liegt ein Wort zugrunde, das von einem festen Wohnsitz spricht. Im Allgemeinen ist es ja so, dass die Bibel davon spricht, dass Christen Pilger sind, also Fremdlinge sind in dieser Welt, die hier in dieser Welt ihre Wurzeln nicht haben, auch keine festen, tiefen Wurzeln schlagen. Wir kommen aus einer anderen Welt, aus der Welt Gottes. Wir sind von oben geboren durch den Geist Gottes. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel, so sagt die Bibel. Wir sind hier auf dieser Welt und leben in dieser Welt, aber als solche, die nicht von der Welt sind. Wohl leiblich irdisch gesehen, aber nicht geistlich gesehen. Und so sind wir solche, die auf der Wanderschaft sind. Pilger nennt das die Bibel, Fremdlinge. Und so werden wir auch manchmal hier in dieser Welt behandelt, als solche, die nicht wirklich und wahrhaft hier zu Hause sind. Wir haben unser Zuhause im Himmel. Das ist auch unser Ziel, die ewige Herrlichkeit. Das wird immer wieder deutlich in der Bibel, wie auch bei Abraham beispielsweise. Er war unterwegs zu einer zukünftigen Stadt. Er war hier in dieser Welt letztlich nicht zu Hause. So ist es auch mit der Gemeinde Jesu. Hier aber wird ein Wort gebraucht, wenn es hier heißt, ich weiß, wo du wohnst, das von einem festen Wohnsitz spricht. Was meint der Heilige Geist damit? Was meint der erhöhte Herr damit? Nun, er will die Gemeinde dazu ermutigen, zu bleiben, unter diesen schwierigen Bedingungen drunter zu bleiben, nicht auszubrechen, nicht zu flüchten. Das gibt es auch nach dem Willen Gottes, dass eine Gemeinde oder einzelne Gläubige einer solchen Verfolgung aus dem Wege gehen, aber immer als solche, die auch bereit sind zu bleiben. Und genau das ist es, was der erhöhte Herr hier meint. Bleibt unter diesen notvollen, bedrohlichen Verhältnissen. Bleibt darunter, bleibt in dieser schwierigen Situation und erwartet die Hilfe Gottes und den Beistand des Heiligen Geistes. Von einem bekannten Christen wird erzählt, dass er nach einer schmerzlichen Erfahrung einmal Folgendes für sich niederschrieb. Ich denke, das ist sehr beherzigenswert, sehr bedenkenswert für jeden von uns in schwierigen Situationen. Er schrieb also Folgendes. Erstens, er, nämlich der Herr, brachte mich hierher und es geschieht nach seinem Willen, dass ich an diesem engherzigen Platz bin. In dieser Gewissheit will ich stille sein. Zweitens, er wird mich hier in seiner Liebe bewahren und mir Gnade schenken, mich wie sein Kind zu betragen. Drittens, er wird aus der Versuchung einen Segen machen, indem er mich die Lektionen lernen lässt, die ich nach seinem Willen lernen soll und indem er in mir die Gnade wirkt, die er schenken möchte. Als letztes kann er mich zu seiner Stunde wieder hier herausbringen, wie und wann er es für richtig hält. Ich bin also hier erstens durch Gottes Führung, zweitens in seiner Bewahrung, drittens unter seiner Erziehung und viertens, solange er es will. Ich denke, das ist ein wunderbares Vorbild, das wir hineinnehmen dürfen auch in unser Glaubensleben. Das ist es also, was der erhöhte Herr in Pergamon zu loben hat. Sie waren treu geblieben in ihrem Bekenntnis zum Namen Jesus. Im Glauben an Christus hatten sie ausgeharrt unter diesen enormen, schwierigen Verhältnissen, in die Gott sie ja hineingestellt hat. Ich war nicht der Kaiser von Rom, sondern Gott selbst hatte seiner Gemeinde in Pergamon diesen Standort zugemutet. Das ist sehr lobenswert. Aber es gab auch Tadelnswertes in Pergamon. Und dazu kommen wir jetzt. Wir lesen das in den Versen 14 und 15. Das sind wichtige Worte, die wir uns sehr zu Herzen nehmen wollen. Und wir wollen uns überprüfen, ob uns dieser Tadel in irgendeiner Weise trifft. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Es gab also in der Gemeinde zu Pergamon einige, die hier als Nikolaiten bezeichnet werden und die das lehrten, was Biliam dem Balak geraten hatte. Wir lesen das im 4. Mosebuch. Biliam war ein heidnischer Seher, ein heidnischer Prophet, früher nannte man sie Seher zu dieser Zeit, Seher. Auch Samuel wurde als Seher bezeichnet und auch Beschwörer. Biliam war auch ein Beschwörer. Balak, König der Moabiter, versuchte ihn dazu zu gewinnen, das Volk Israel zu verfluchen. Und das gelang nicht. Jedes Mal, wenn Biliam einsetzte zu einer Weissagung, musste er das Volk Israel segnen. Er konnte es nicht verfluchen. Zum großen Ärger von Balak. Immer wieder wurde es neu versucht, mal so, mal so. Und es gelang einfach nicht, das Volk Israel zu verfluchen. Im Gegenteil, Bileam sprach wunderbare Segensverheißungen über das Volk Israel aus. Er konnte nicht anders. Gottes Geist bestimmte es so. Es ist ganz interessant, diese Geschichte einmal im Alten Testament zu lesen. Aber, und das war nun das Verhängnisvolle, und Bileam war eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, er gab Balak den Rat, die Israeliten durch die Töchter der Moabiter verführen zu lassen. Und zwar nicht nur zur Unzucht, sondern auch zum Götzendienst. An Opferfesten teilzunehmen. Bileam war, wie sein Name bedeutet, ein Verderber des Volkes. Und er war ein geldgieriger Mann. Seine Motivation war nicht in Ordnung. Ein Volksverderber. Und nun gab es in Pergamon, in der Gemeinde zu Pergamon, Leute, die, genannt Nikolaiten, unter dem Deckmantel falsch verstandener christlicher Freiheit lehrten, man sollte nicht so eng sein in seinem Glaubensleben. Man könnte ruhig mal einer Götzenopfermahlzeit beiwohnen. Außerdem sollte doch die Welt nicht den Eindruck von den Christen haben, als sei das christliche Leben eine verkrampfte und muffige Angelegenheit. Schließlich sollten ja auch andere für Christus gewonnen werden und man musste ihnen so weit wie möglich, so meinte man, entgegenkommen. Man passte sich also den weltlichen Wertmaßstäben an und praktizierte die Politik der Kompromissbereitschaft. Der schmale Weg, von dem Jesus spricht, der schmale Weg der Nachfolge Jesu als mit Christus gekreuzigter, ein Weg der Heiligung zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung Gottes, wurde ein Stückchen breiter gemacht. Vielleicht nur ein wenig breiter gemacht. Das Wort, das hier steht, in Vers 14 am Anfang, aber einiges habe ich gegen dich, kann man auch übersetzen mit ein wenig habe ich gegen dich. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung des erhöhten Herrn auf das, was diese Leute dachten und lehrten, naja, was soll's, so ein wenig breiter machen den Weg. Der Nachfolge ist doch nicht so tragisch. Also der Weg, der schmale Weg wurde zum breiten Weg. Und letztlich, das steckt immer wieder dahinter, das sehen wir auch in der Auseinandersetzung, die der Apostel Paulus hatte, mit den falschen Lehrern in Galatien, letztlich steckte dahinter, man wollte Schwierigkeiten, Probleme, man wollte dem Kreuzesweg aus dem Wege gehen. Das steckte letztlich immer wieder auch dahinter. Also die Motive stimmten nicht. Es ging ihnen nicht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes, sondern es ging ihnen darum, die eigene Haut zu retten, und möglichst gut da durchzukommen, unbeschadet. Die Gemeinde wird also weltlich, auch hinsichtlich der Wahl ihrer Mittel und Methoden. Man lernt mehr von der Welt als vom Wort Gottes. Das ist das Entscheidende. Man fragt nicht mehr nach dem, was Gottes Wort eigentlich sagt zu bestimmten Dingen, sondern man passt sich dem an, was die Welt darüber denkt. Man passt sich dem Zeitgeist an. Es gibt ein wichtiges Buch von Francis Schäfer mit dem Titel Die Anpassung der Evangelikalen. Das ist eine große Gefahr für Gemeinde Jesu. Dieses Nikolaitentum, wo man sich anpasst, um irgendwelchen Problemen und Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Wo man meint, man braucht es mit bestimmten Dingen nicht mehr so genau zu nehmen. Man lernt also mehr von der Welt als aus dem Wort Gottes. Und was geschieht? Was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass man die Salzkraft verliert. Die Welt gewinnt Macht über die Gemeinde Jesu. Es sollte aber umgekehrt sein. Es sollte so sein, dass die Gemeinde Jesu einen starken Einfluss ausübt, bewahrenden Einfluss, das Salz hat bewahrende, konservierende Kraft, auf die Welt. Nicht, dass wir diese Welt total verändern könnten. Das ist uns nicht verheißen. Aber wenn die Gemeinde recht steht vor Gott und einen guten geistlichen Weg geht, in der Kraft des Heiligen Geistes also wandelt, dann hat sie immer gute, bewahrende Auswirkungen für diese Welt. So war es immer. Ich wurde gestern noch daran erinnert, dass England im 18. Jahrhundert durch die Erweckung, die Gott schenkte, und er gebrauchte Whitfield und Wesley in besonderer Weise dazu, das Evangelium zu verkündigen, dass England bewahrt geblieben ist vor diesem schrecklichen Blutvergießen, das zur selben Zeit geschah in Frankreich, wo es zur Revolution kam. England erlebte eine wunderbare, gewaltige Erweckung. Das hatte Auswirkungen bis in die höchsten Instanzen des Staates hinein. England blieb bewahrt durch Gottes Gnade, durch die Kraft des Evangeliums. Damals dachte man, eine von Gott gebotene Absonderung von der Welt, das ist doch eine weltfremde Angelegenheit. Und weltfremd will man nicht mehr sein, gerade auch in unserer Zeit. Weltfremd will man nicht sein, auf keinen Fall. Alles andere, aber nicht weltfremd. Da nimmt man es dann nicht mehr mit der Moral so genau, weil das ist dann nicht mehr so wichtig, was man sich da auch anschaut, an Filmen dergleichen. Da kann man sich einen interessanten und spannenden Film ansehen und dabei die entsprechenden Nacktszenen in Kauf nehmen. Was soll's? Und man merkt nicht, wie das Gewissen mehr und mehr abstumpft. Man schaut sich dann diese Nacktszenen an, ohne noch ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Das ist Nikolaitentum. Ich denke, es fällt uns nicht schwer, zu unserer Zeit eine Parallele zu ziehen. Und wir müssen uns selbst fragen, wie steht es da bei uns, was schauen wir uns an, womit beschäftigen wir uns? Was prägt uns das Wort Gottes? Oder prägen uns mehr die Illustrierten oder das Fernsehen oder irgendetwas? Prägt uns der Zeitgeist oder prägt uns wirklich der Herr? Das ist die Frage. Später im 3. Jahrhundert nach Christus zeigte sich in einer 30-jährigen Friedenszeit, welche Auswirkungen es hatte, wenn die breiten Massen in die Christengemeinden einströmten und die biblischen Maßstäbe verloren gingen. Ein Zeugnis aus jener Zeit lautet: Viele kommen nur an den hohen Festtagen zur Kirche und auch alsdann weniger, um sich zu erbauen, also um das Wort Gottes zu hören, als zum Zeitvertreib. Einige warten nicht einmal, bis die Predigt vorbei ist, andere hören nicht ein einziges Wort, sondern stehen in einem Winkel der Kirche und plaudern miteinander. Man geht in die Kirche, um die Kleider zu zeigen und die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu ziehen. List und Betrug werden sogar gegen Brüder geübt. Christen verbinden sich zur Ehe mit Ungläubigen. Eidschwüre werden gegen die Wahrheit geleistet. Mit der Kirchenzucht ist es beinahe aus. Das war im 3. Jahrhundert nach Christus. Möglicherweise, und jetzt kommen wir zu einer anderen Deutung des Nikolaitentums, wodurch das erste Verständnis nicht ausgeschlossen wird, aber es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt. Möglicherweise gibt es also auch noch eine andere Bedeutung des Nikolaitentums. Der Name Nikolaiten bedeutet Volksbesieger. Und dabei könnte es sich um eine Scheidung zwischen der Geistlichkeit, dem sogenannten Klerus, und den Laien handeln. Nikolaiten, Laos, Laie, wir merken, da ist eine Verwandtheit der Worte. Tatsächlich gab es schon gegen Ende des 1. Jahrhunderts die Tendenz, die Leiter einer Gemeinde nicht mehr nur als Brüder unter Brüdern anzusehen, sondern ihnen eine ganz besondere Stellung zuzubilligen. Und so heißt es in einem Brief von Ignatius, der an sich ein guter Mann war, Märtyrer, der um des Glaubens willen hingerichtet wurde, sehr tapfer. Wir lesen in einem Brief von Ignatius: Nur die Abendmahlsfeier ist vollgültig, die der Bischof oder ein von ihm gewählter Stellvertreter leitet. Wo der Bischof erscheint, dort ist die Gemeinde. Wir merken, hier haben wir schon eine ungesunde Entwicklung in der Gemeinde Jesu. Wie kann man das sagen? Wo der Bischof erscheint, ist die Gemeinde. Was sagt der Herr Jesus? Wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, wir machen doch eine klare Unterscheidung zwischen speziellen Diensten, die Einzelne in der Gemeinde haben, und der Tatsache, dass alle ohne Ausnahme, die wiedergeboren sind, die zu Christus gehören, die sich erlöst wissen durch sein Blut, in Christus auch eins sind, Brüder unter Brüdern. Da ist keiner der Stellung nach vor Gott dem anderen gegenüber bevorzugt. Man nennt das das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Besonders machte sich dieser Geist des Nikolaitentums bemerkbar, als das Christentum Anfang des 4. Jahrhunderts unter Konstantin zur Staatsreligion erhoben wurde. Die Kirche verband sich mit dem Staat. Es war nun nicht mehr gefährlich, Christ zu sein, im Gegenteil. Es wurde immer gefährlicher für die Nichtchristen. Stellen wir uns das einmal vor. Es war für einen Menschen sehr vorteilhaft, jetzt in dieser Zeit Christ zu sein. Die große Masse drängte zum Christentum, ohne dass die Einzelnen wirklich und wahrhaft Christen waren. Sie hatten das Etikett, aber sie waren es nicht in Wirklichkeit. Es handelte sich im Grunde genommen um einen Etikettenschwindel. Es bildete sich der staatlich integrierte Klerus, der im Unterschied zum allgemeinen Kirchenvolk, zu den Laien, für die göttlichen Dinge zuständig war und eine religiös herrschende Mittlerstellung einnahm, wie das auch in den anderen Religionen der Fall war. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen verschwand mehr und mehr. Die große Masse hatte keine Ahnung von christlicher Lehre und christlichem Leben, dafür waren ja inzwischen andere zuständig. Ja? Eine geistliche Elite, vom Staat gefördert. Man begnügte sich mit der rein formalen Zugehörigkeit zum Christentum aufgrund von Taufe und bestimmten christlichen Ritualen. Und erst Jahrhunderte später, in der Reformation, mit der Wiederentdeckung des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus, der Rechtfertigungslehre, da wurde auch diese kostbare Wahrheit von dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen wieder auf den Leuchter gestellt. Das ging Hand in Hand. Da lehrte man wieder, dass jeder Einzelne eine persönliche Beziehung hat und haben darf, durch das, was der Herr Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Dazwischen gibt es keine Mittlerschicht. Das war im alten Bund der Fall. Das war eine bestimmte Heilsordnung, die Gott damals so eingerichtet hatte. Dass ein bestimmter Stamm, der Stamm Levi, dafür zuständig war, zu vermitteln zwischen dem Volk und zwischen Gott. Diese Zeit ist vorbei. Es war auch niemals Gottes ursprünglicher Wille. Wir sollten alle, die wir zu Christus gehören, Priester des Allerhöchsten sein. Jeder ist durch das Blut Jesu dem Vaterherzen nahe. Wir brauchen keine Zwischeninstanz. Wir brauchen keinen Menschen, der dazwischen steht, der vermittelt zwischen uns und Gott. Die Dienste sind unterschiedlich. Ich sage es noch einmal. Jeder hat eine andere Begabung von Gott. Die Dienste sind unterschiedlich, aber die Stellung vor Gott ist die gleiche, aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Diese Wahrheit dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Sie hängt aufs Engste zusammen mit dieser wunderbaren, herrlichen Wahrheit von der Rechtfertigung durch Gnade, durch den Glauben allein. Gott hasst das Nikolaitentum, so lesen wir im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Er hasst diesen Irrtum. Für den Fall, dass Pergamon diesen Irrtum oder diese Irrtümer weiter dulden würde, droht der Herr ihnen eine schwere Strafe an. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Sein Wort ist es, dieses Schwert, das zwischen Lüge und Wahrheit scheidet und im Falle des Ungehorsams Züchtigung, Gericht mit sich bringt. Den Überwindern gilt die Verheißung: Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Hier geht es zunächst bei dem Manna um die ewige Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit Christus. Er ist das Brot vom Himmel. Dieses Brot oder ein wenig von diesem Brot, das damals Gott vom Himmel seinem Volk Israel während der Wüstenwanderung gab, wurde ja aufbewahrt in einem goldenen Krug, in der Bundeslade, in der Stiftshütte. Und darauf nimmt der erhöhte Herr hier wohl Bezug. Und der Herr Jesus hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Es geht um Gemeinschaft mit ihm, wenn es hier heißt: Dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Und was hat es nun auf sich mit diesem weißen Stein? Und da gibt es eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten. Am wahrscheinlichsten ist wohl folgende: In der Antike war die Sitte, Amulette zu tragen, weit verbreitet. Ob sie nun aus edlem Metall wie Gold und Silber, aus kostbaren Steinen wie Diamanten bestanden oder wie in den meisten Fällen ganz einfach Kieselsteine waren, auf denen ein heiliger Name eingeritzt war, wer den Namen eines Gottes kannte, besaß damit eine gewisse Macht über ihn. Wir kennen dieses Phänomen aus dem sogenannten Spiritismus. Konnte ihn in Notzeiten um Hilfe anrufen und hatte Gewalt über die bösen Geister. Man hielt derartige Amulette für doppelt wirksam, wenn niemand anders als ihr Besitzer die Inschrift kannte. Und vielleicht wollte Johannes hier sagen: Eure heidnischen Zeitgenossen wollen auf dieser Art und Weise den Schutz ihrer Götter genießen. Ihr jedoch kennt den Namen und das Wesen des einen wahren Gottes. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? In einer Zeit, die so voll ist von Aberglauben, dürfen wir wissen, an wen wir uns klammern dürfen. Wir kennen diesen Namen, den Namen Jesu, in dem alles heil ist, der sein kostbares Blut für uns Sünder vergossen hat. Und durch den wir nicht nur zeitliche Hilfe erfahren dürfen in Nöten, diesen Namen dürfen wir anrufen in jeder Not, sondern dieser Name Jesus, der gekreuzigte und auferstandene, dieser Name Jesus öffnet uns die Tür zum Himmelreich, zu den unauslotbaren Schätzen ewiger Herrlichkeit. Das ist es wohl, was der erhöhte Herr hier meint und was er den Überwindern in Aussicht stellt. Die Überwinder, das sind solche, die sich fernhalten von diesen Irrtümern, hier in diesem Fall vom Irrtum der Nikolaiten, oder aber Buße darüber tun, das sind die Überwinder, und sich ganz neu ausrichten lassen auf den Herrn Jesus Christus und seinen Willen. Es lohnt sich also, jeder Art von Vermischung mit der sündigen Lebensart, aber auch mit den Methoden der Welt, auch der religiösen Welt, zu widerstehen. Der Herr mag es uns schenken, jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Gefahren erkennen zunächst einmal. Dass wir noch offen dafür sind, dass wir das erkennen. Hier stimmt es bei mir nicht, hier betrübe ich den Geist Gottes. Hier habe ich nötig, mich verändern zu lassen, mich korrigieren zu lassen. Dass wir die Gefahren erkennen, auch für die Gemeinde selbst insgesamt hier. Das mag der Herr uns schenken, dass wir sie im Ansatz überwinden. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.